Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Monsieur, wir finden uns wieder. So heißt der gerade erschienene Briefwechsel der Schriftstellerin Christa Wolf und des Schriftstellers Franz Fühmann zu Fühmanns 100. Geburtstag. Sie schrieben sich in den Jahren 1968 bis 1984 ausgiebig und regelmäßig. Herausgegeben hat diesen Briefwechsel die Lektorin Angela Drescher. Ich grüße Sie in der politischen Lesart. Hallo.
Hallo.
Die vorliegenden Briefe beginnen im Jahre 1968, aber Christa Wolf und Franz Fühmann, beide angesehene Schreibende in der DDR, sie kannten sich ja schon um einiges länger. Was war denn ausschlaggebend für diese regelmäßige Korrespondenz?
Na, in der DDR kannte man sich ja eigentlich in bestimmten Kreisen. Die waren nicht so groß und man begegnete sich immer zu und wusste eigentlich auch, was man von dem anderen zu halten hatte. Und wenn man, ich will jetzt nicht sagen einen gemeinsamen Gegner, aber einen Widerpart hatte, mit dem man sich oft auseinandersetzen musste, dann hat man ganz automatisch nach Verbündeten gesucht und nach Gleichgesinnten. Und das wussten die beiden schon lange. Auch über Gerhard Wolf, da gab es verschiedene Querverbindungen.
Mhm. Der Briefwechsel ist auch geprägt von politischen Überlegungen und Ereignissen. Da geht es um die Niederschlagung des Prager Frühlings. Es geht um die Biermann-Ausbürgerung. Beide, Wolf und Fühmann, gehörten ja zu den ersten Unterzeichnern gegen die Biermann-Ausbürgerung. Überhaupt, sie setzen sich für Kollegen ein, die nicht publiziert werden. Was macht diese Freundschaft tatsächlich aus? Was verbindet beide? Ist es vor allem das Politische, also der Widersacher, der Staat als solches?
Das ist es auch. In bestimmten Phasen vielleicht vor allen Dingen, aber das ist so der tiefe Ernst, mit dem sie beide geschrieben haben. Wobei das immer einherging mit einem ganz besonderen Sprachbewusstsein, auch mit einer Fabulierfreude, die sie beide hatten. Und sie haben sich als Kollegen sehr bestätigt gefühlt in dem anderen. Sie haben sich auch als Generationsgenossen bestätigt gefühlt. Christa Wolf war ja 7 Jahre jünger. Das macht für die Zeit schon ziemlich viel aus. Fühmann ist ja 22 geboren. Aber trotzdem haben sie gemerkt, dass sie bestimmte Erfahrungen geteilt haben, beziehungsweise, dass sie Gefahr liefen, in ein bestimmtes Fahrwasser zu laufen, nämlich sich vom Nationalsozialismus einfangen zu lassen. Und die Auseinandersetzung mit dieser Gefährdung, in der sie als junge Menschen waren, die hat sie, glaube ich, nochmal zusammengeschweißt.
Darüber werden wir uns auch gleich unterhalten. Zunächst zum Titel des Buches, Monsieur, wir finden uns wieder. Diese Worte, sie stammen aus einem Gedicht Christa Wolfs. Die entsprechenden Zeilen hat sie 1976 an Franz Fühmann geschickt. Das ist ein durchaus sarkastischer und böser Text. Mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 wird der Kontakt zwischen beiden nochmal intensiver. Die Unterzeichnung hatte ja auch Folgen für Christa Wolf und Franz Fühmann selbst. Sie gerieten unter Beschuss durch DDR-Ideologen. Mit welchen Konsequenzen?
Mehrfache Konsequenzen. Also auf der rein persönlichen Ebene. Christa Wolf wurde danach sehr krank. Sie hat sich bei solchen Auseinandersetzungen immer sehr aufgeregt. Dann gab es Konsequenzen. Christa Wolf war ja Mitglied der SED. Sie erhielt dann eine Rüge oder irgend sowas. Hört sich nicht so schlimm an, aber war durchaus kränkend, weil sie wollte ja im Sinne des Staates sich einmischen. Viel schlimmer war für beide, dass einige Kollegen die DDR verließen, die sie sehr geschätzt haben, also zum Beispiel Sarah Kirsch, das war ein tiefer Einschnitt, und dass sie vor allen Dingen beide den Glauben daran, soweit sie ihn überhaupt noch besessen hatten bis dahin, verloren, dass sie irgendetwas bewirken könnten in diesem Staat durch ihre Einmischung und dass das gewollt wäre. Also sie haben sich dann danach auch beide von bestimmten Funktionen im Schriftstellerverband und so zurückgezogen. Und das hat sie viel mehr beschäftigt und mitgenommen, dieses kein Ausweg mehr sehen als jetzt andere Strafen oder sowas. Hinzu kam natürlich immer noch, dass die Massenmedien in der DDR wurden ja auch zentral gelenkt. Und wenn jemand dann so angeeckt war wie die beiden, dann durften sie zum Teil nicht mehr erwähnt werden in Publikationen oder ihre eigenen Publikationen wurden erschwert und sie durften nicht mehr im Rundfunk lesen und so weiter. Also es war vielfältig, man versuchte sie von der Bühne wegzubringen.
Und in den Briefen wird auch immer wieder die große Enttäuschung, die natürlich damit einhergeht, gegenüber dem erlebten und gelebten DDR-Sozialismus deutlich, ausgelöst vor allem auch durch 1968 den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in Prag. Aber weggehen, wie es eben andere getan haben, Sarah Kirsch haben Sie gerade schon genannt, die DDR verlassen, war offenbar dann doch keine Option für beide.
Nein, für keinen. Obwohl sie natürlich immer wieder daran gedacht haben. Jeder in der DDR dachte daran, der ein bisschen kritisch eingestellt war. Aber Fühlmann war ganz rigoros. Der hat irgendwo mal gesagt, 3 Berufsgruppen dürfen die DDR unter keinen Umständen verlassen. Das sind Ärzte, das sind Priester und das sind Schriftsteller. Da sieht man gleich, in welcher Reihe er seine Aufgabe als Schriftsteller sah, nämlich als moralischer Mahner, aber auch jemand, der eine gewisse so einen moralischen Halt gab für die anderen. Und Christa Wolf hätte das nicht so ausschließlich formuliert, aber sie sagte immer, man muss hier bleiben, hier ist unser Schreibgrund, hier sind unsere meisten Reibungen und hier werden wir gebraucht. Und das zeigte sich ja dann auch nach 89, dass sie da nicht nur sehr angegriffen wurde, sondern dass sie so das Gefühl hatte, ihr eigentliches Schreibthema wäre ihr eigentlich verloren gegangen.
Und in seinem Testament legte Fühlmann dann auch fest, im Übrigen, dass kein offizieller Vertreter der DDR an seinem Grab sprechen dürfe. Das hat Christa Wolf dann übernommen. Dazu gleich mehr in der politischen Lesart im Gespräch mit der Lektorin und Herausgeberin Angela Drescher. Die Erstedition Angela Drescher, die ist ja bereits zu Lebzeiten Christa Wolfs erschienen. Jetzt zum 100. Geburtstag Franz Fühlmanns haben Sie eine erweiterte und durchgelesene Neuausgabe vorgelegt mit bislang unveröffentlichtem Material. Was konnten Sie denn diesem intensiven Briefwechsel noch beimengen?
Das war ein Zufallshinweis von Sabine Wolf aus der Akademie der Künste, die da eine exzellente Kennerin vor allen Dingen des Christa-Wolf-Archivs ist. Und die uns darauf hinwies, dass sie noch Karten von Franz Fühlmann gefunden hatte und Telegramme und so. Die waren Christa Wolf damals durchgerutscht. Das ist ganz interessant. Es sind am Ende gar nicht so viel mehr aufgenommen worden, aber es schließen sich so ein paar Lücken. Und es gibt eine Karte von Franz Fühlmann, die ist ganz wunderbar. Sie schreibt ihm Mitte 82 über ihre Lektüre der antiken Mythologie, alles im Vorfeld von Cassandra und so. Und da trafen sich die beiden ja auch. Also sie haben merkwürdigerweise oft an verschiedenen Themen zunächst unabhängig voneinander gearbeitet. Also Romantik und dann eben auch antike Mythologie. Er schreibt ihr, liebe Christa, herzlichen Dank und ich freue mich, bald Cassandra zu lesen. Bloß, Christa, eins verstehe ich allmählich nicht mehr. Warum du so einem Wesen wie einem männlichen Schriftsteller überhaupt noch schreibst oder schreiben kannst. Ich täte dir ja gerne deine Mythologie abnehmen, wenn sie konsequent wäre. Oder geht das Verachten der Männer so weit, dass man sie nicht mal richtig verschmäht? Sie sind halt da wie Staub oder Krümel nach dem Essen. Nicht bös werden, Gelle, kannst mich ja schlachten. Richtig, mit dem großen Messer stelle ich mir jedenfalls weitaus anregender vor als das, was uns so bevorsteht. Mach's gut, du. Tschüss, dein Franz. Also das zeigt so schön die Art, in der die beiden korrespondierten. Also Fühlmann war ja einer, der wunderbar ironisch und grimmig ironisch schreiben konnte.
Grimmig ironisch, ein bisschen sarkastisch. Sehr vertraut klingt das Ganze. Ne?
Ja, und die haben sich natürlich zwischendurch auch oft gesehen. Nicht so oft, wie sie wollten. Es zieht sich durch den Briefwechsel, wie sie versuchen, sich zu verabreden. Fühlmann wohnte ja sehr abgeschieden und hatte natürlich kein Telefon. Und dann musste immer Bescheid gesagt werden. Ich rufe dich Sonnabend gegen 8 an oder so. War die Frage, ob er dann durchgekommen ist, ob er Kleingeld hatte, ob die Telefonzelle funktionierte. Also das war schon alles nicht ganz einfach.
Und wahrscheinlich auch ein Mittengrund dafür, warum wir diesen wunderbaren Briefwechsel überhaupt haben.
Ich sag Ihnen, das ist ein Glück für uns heutzutage. Wären ja heute wahrscheinlich nicht mehr so viele Briefe geschrieben. Und es ist ein Glück, dass sich sowas erhalten hat.
Christa Wolf hat ja auch nach dem Tod Fühlmanns über ihn geschrieben, die Trauerrede, ich habe es schon angedeutet, für Franz Fühlmann zum Beispiel. Auch die lässt sich bei Ihnen nachlesen. Franz Fühlmann steht, wie wenige seiner Zeitgenossen, für eine ganz radikale und intensive Selbsterforschung. Die Frage, warum er der Verführungskraft des totalitären Denkens als junger Mann verfallen war, noch vor Kriegsbeginn trat er der SA bei, blieb dann bis zum Kriegsende ein überzeugter Nationalsozialist, geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Dann besuchte er dort eine der Antifa-Schulen, wurde ein glühender Anhänger Stalins, bis er dann wiederum erkannte, dass es sich hierbei auch um eine Schule des Totalitären handelte. All das reflektiert er ja gnadenlos in seinem Werk. Wie ist denn diese Bereitschaft dazu zu erklären? Die hatten ja gewiss nicht alle.
Nee, eben. Das ist schade und das vermisst man ja heute zum Teil. Dadurch sticht er auch heraus, dass er so unbarmherzig gegenüber sich selbst und der Erkenntnis war, wie er sich hatte mehrfach verführen lassen oder hätte verführen lassen. Es gibt natürlich viele Stellen in seinem Werk, in denen er das reflektiert. Das zieht sich so vor allen Dingen seit Ende der 60er Jahre durch. Und irgendwann schreibt er mal an Schüler, er hat erkannt, dass Auschwitz ohne mich und meinesgleichen nicht möglich gewesen wäre, dass ich ein Teil der nationalsozialistischen Totalität war, der genau so funktionierte, wie er funktionieren sollte. Und dass damit der Unterschied zwischen Höss und mir nur graduell war, juristisch, aber nicht moralisch existenziell. Also die Leute kann man suchen, die so hart mit sich ins Gericht gegangen wären. Bei Christa Wolf war es ja so ähnlich, ein Kindheitsmuster, da zeigt sie das ja auch auf. Sie war allerdings jünger in der Nazizeit. Das hat ihn beschäftigt und das hat ihm auch immer wieder Antrieb gegeben und hat ihn aber auch zum Vorbild gemacht für viele, vor allen Dingen für jüngere Autoren, so wie Uwe Kolbe oder Frank-Wolf Matthies oder Schlesinger zum Beispiel. Die waren ja alle sehr miteinander befreundet und für die war ja so eine Art moralische Instanz.
Noch aus diesem Grund schon lohnt es sich, die Schriften Franz Hümanns zu lesen. Einiges davon bildet sich schon in den Briefen ab. Wie geht Christa Wolf wiederum mit dieser Schonungslosigkeit um?
Sie teilt sie ja, sie bewundert sie auch. Sie sieht auch die Gefahr darin und versucht ihn dann oft ein bisschen davon abzubringen oder abzulenken und sagt, du sollst aber nicht verbittern und verhärten. Und dann fängt sie an, ihm aus dem Alltag zu erzählen und sagt, hast du auch was Schönes, über das du dich freuen kannst? Weil sie merkt, wie er da in seiner Waldeinsamkeit ja sich immer mehr in diese Schuldgefühle reinredet und reinschreibt auch. Andererseits, ja, es lag ihr ja selber nicht fern. Aber das ist so ein schönes Wechselspiel zwischen den beiden und manchmal muntert er sie dann auch auf und ich wäre gern dabei gewesen, wenn sie sich getroffen haben. Da wurde nämlich viel gelacht. Alle denken immer, Christa Wolf war so ernst. Stimmt überhaupt nicht. Also sie war auch sehr sarkastisch, sehr ironisch und sehr schlagfertig.
Und einiges davon findet sich dann doch in diesem Briefwechsel. Somit können wir in einer Weise dabei sein, wenn sich beide begegnen, wenn auch nicht physisch, sondern in Form ihrer Schriften, ihrer Gedanken, ihrer Briefe. Monsieur, wir finden uns wieder. Briefe 1968 bis 1984. Das Buch, herausgegeben von Angela Drescher, ist bei Aufbau erschienen. 200 Seiten, 24 Euro. Angela Drescher, danke für das Gespräch hier auf Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für Ihr Interesse.
Überall schicke Büroetagen und teure Apartments, innovative Start-ups und Galerien, angesagte Clubs und Restaurants. Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg, wo zu DDR-Zeiten die Mauer die Stadt zerteilte und die Werktätigen in maroden Altbauwohnungen lebten, ist längst zu einem profitablen Filetstück für Investoren und einer kreativen Spielwiese für den digitalen, ja, und den künstlerischen Zeitgeist geworden. Wie es dort kurz vor dem Kollaps des sozialistischen Einheitsstaates aussah, zeigt jetzt ein bei Hartmann Books erschienener Fotoband von Günter Steffen. Die Hauptstadt Ost-Berlin in den 80ern, herausgegeben von Regisseur und Autor Günter Jeschonek. Unser Rezensent Frank Dietschreit hat sich das Buch genauer angesehen. Der Berliner Fotograf Günter Steffen, der heute in der Uckermark lebt, hat die Fotos über Ost-Berlins Mitte vor über 30 Jahren gemacht. Frank, warum sind sie erst jetzt erschienen?
Ich glaube, weil weder kurz vor noch kurz nach dem Fall der Mauer wirklich jemand großes Interesse daran hatte, diese Bilder sozusagen in ihrer schrecklichen Schönheit und subversiven Kraft wahrzunehmen und als das zu sehen, was sie wirklich sind. Nämlich so ein Schlag ins Gesicht der großen Heilsbringer, die die Lüge zur Wahrheit erklären und dann doch nur verbrannte Erde hinterlassen. Also in der DDR hätte es keine Galerie gewagt, diese Fotos auszustellen und kein Verlag gewagt, diese Fotos zu drucken. Denn jede Äußerung, jede Veröffentlichung musste ja eine Genehmigung haben und die Zensur passieren. Und diese Fotos zeigen ja nicht die glorreichen Errungenschaften, sondern die Schattenseiten des Sozialismus. Also nicht die Zuckerbäcker-Prachtbauten an der Karl-Marx-Allee oder den Palast der Republik, sondern so die schmuddeligen Seiten der Hauptstadt. Die ärmlichen, die heruntergekommenen Ecken, die eben gar nichts mit den offiziellen Verlautbarungen der kommunistischen Zukunftsgesellschaft zu tun haben. Und immer und überall, wo dann Günter Steffenhell rumläuft mit seiner Kamera, stößt er ja auf die Mauer, auf Wachtürme, auf diesen sogenannten antifaschistischen Schutzwall, der ja vor den Anfeindungen des Kapitalismus schützen sollte und dann doch nur dazu diente, das Volk zu kasernieren. Und nach dem Fall der Mauer wollte ja niemand mehr so richtig wissen, wie schlecht es war, sondern wie gut es werden könnte. Und dann wurde alles weggeräumt und die Häuser renoviert und Berlins Mitte neu erfunden. Und eigentlich ja erst jetzt, wo eigentlich niemand mehr diese Mieten jedenfalls kein Künstler mehr bezahlen kann und wo die Fassaden des digitalen Kapitalismus so Risse bekommen, da besinnt man sich wieder auf das Verdrängte und Vergessene. Und ich glaube, bei dieser Erinnerungsarbeit, die nötig ist, da können diese Fotos von Günter Steffen wirklich eine wertvolle Hilfe leisten.
Was genau erzählen denn die Fotos über die ehemalige Hauptstadt der DDR?
Na, sie erzählen vor allem, wie geisterhaft und unwirklich das Leben in vielen Bereichen der Stadt war. Sie vermitteln jedenfalls für mich so ein Gefühl von Hilflosigkeit und Wut und Trauer und Zorn und über allem nicht so eine grauenhafte Verzweiflung und niederschmetternde Lethargie. So eine diffuse Endzeitstimmung. Also die Straßen sind immer ganz menschenleer und die Luft ist neblig und kalt und die Laternen sind völlig nutzlos und hilflos und nur ganz funzlig und die Fenster zugemauert und verrammelt und die Rollläden sind längst heruntergelassen und werden nie wieder öffnen und die blätternden Fassaden auch 40 Jahre nach Kriegsende immer noch Einschusslöcher und ausgeweidete Autowracks und Hinterhöfen gammeln die vor sich hin und die Plakate vom Sozialismus sind längst ausgeblichen und Mülltonnen stehen überall herum und die Kirchen sind kaputt und haben kein Dach und die U-Bahnhöfe, da steht kein einziger Reisender auf dem Bahnhof und die Spielplätze, da ist kein einziges Kind zu sehen und ganze Häuserzeilen stehen wirklich leer und dienen höchstens Tauben und Katzen als Unterschlupf. Wahrscheinlich hausen da irgendwo so ein paar Politrebellen und Punks, die es ja auch gab in der DDR, aber man sieht die überhaupt nicht. Man sieht überhaupt auf keinem einzigen Bild irgendeinen Menschen, kein Leben. Also nicht in der Kastanien- und nicht in der Schönhauser Allee oder am Gendarmenmarkt oder am Kupfergraben oder auf der Museumsinsel, wo heute ja endlose Touristenströme, die Kunst bewundern oder in den Szenevierteln, wo es heute ja nie mal irgendwie Ruhe gibt, sondern die Nacht zum Tag gemacht wird. Kein Mensch, kein Leben, überall nur gähnende Leere, bleiernes Warten, dass irgendetwas geschehen möge und jemand diesen grauenhaften, grauen Vorhang irgendwie wegzieht. Und ob Günter Steffen jetzt so den jüdischen Friedhof in Weißensee fotografiert oder Klärchens Ballhaus in der Auguststraße, das wirkt alles verlassen und verloren und ganz verwaschen und unscharf und fast unheimlich. Und man hat das Gefühl, er ist so der einzige und letzte Mensch, der so durch die Apokalypse jetzt streift und mit seiner Kamera so durch ein Gefängnis des Grauens geht.
Klingt nach großer Tristesse. Ja. Wie kommt dieser seltsam verwaschene und unscharfe Blick denn zustande?
Das ist deshalb, weil er immer sonntagmorgens, also wenn die Stadt noch schläft, sozusagen unterwegs war und einen ganz grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film eingelegt hat. Und dann vor allem hat er auf seine alte DDR-Praktika-Kleinbildkamera ein eigentlich völlig verkehrtes japanisches Objektiv geschraubt, so dass alles wie ein dickes Brillenglas wirkt, durch das man schaut und alles total verschwommen dann wahrgenommen wird. Und das war ihm gerade recht. Er wusste das vorher gar nicht. Er dachte, das sei das richtige Objektiv. Es war aber das falsche, aber es war ihm recht, denn so wird sich dieser Eindruck eben noch verstärken, dass er wirklich hilflos und ziellos durch so eine düstere Dystopie stolpert.
Herausgegeben wurde dieser Bildband von Günter Jeschonek. Welche Rolle spielt er denn? Der hat ja als Regisseur und Autor in der DDR tatsächlich es auch gar nicht einfach gehabt. Er war von der Zensur bedroht. Heute unterstützt er Kulturprojekte, managt sie. Ja, welche Rolle spielt er bei dieser Veröffentlichung des Fotobandes?
Das ist wirklich eine wichtige Rolle. Ich glaube, er war der Inspirator, der Anlass dazu und der Geburtshelfer. Er hat seinen alten Freund wieder angesprochen. Die haben schon mal in DDR-Zeit 1984 in Senftenberg am Theater etwas zusammen gemacht. Da hat Jeschonek das Theaterstück Stadt ohne Menschen inszeniert und Steffen hat dazu die Fotos gemacht fürs Programmheft, auch so leere Städte fotografiert, die aussehen wie sinnlose Höhlen für gescheiterte Utopien. Und ins Programmheft hatte Jeschonek damals schon so Auszüge aus einem verbotenen Roman geschmuggelt, so ein Vorläufer von Schöne neue Welt und 1984, nämlich Samyatin Berlins 1920 schon geschriebene Dystopie »Wir«. Der vom der Revolution völlig enttäuschte Autor hat damals schon die Entartung des Stalinismus vorweggenommen, im Grunde literarisch. Und die Menschen in diesem Roman sind namenlose Nummern in einem totalitären Einheitsstaat und geleitet wird das von einem Wohltäter dieser Staat und das Leben wird total überwacht und reglementiert und Religion und Kunst sind längst abgeschafft und alles dient nur dem Kollektiv, dem Wir-Gefühl. Und wer sich nicht an die Regeln hält, der wird verhaftet, getötet oder eben wird die Fantasie herausoperiert. Und dieser Staat wird dann auch noch von einer Mauer umgeben, die unüberwindlich ist. Also Jess Schonek hat jetzt auch wieder Passagen aus diesem visionären Roman mit in diesem Fotoband geschmuggelt geradezu. Und dann diese Fotos und die Texte, diese Literatur vom Albtraum und diese fotografische Reise ins Herz der Finsternis miteinander kommunizieren lassen sozusagen. Und wir merken dann und wir sehen und lesen etwas über einen wirklich über eine Welt, über eine totalitäre Welt, die dem Untergang geweiht ist. Das spürt man sofort. Wo Mauern einen Staat umzingeln und ein Sozialismus am Werke ist, der sicherlich sehr real war. Er nannte sich auch realer Sozialismus, aber es war vieles real. Aber eines ganz bestimmt nicht, die Freiheit.
Die Hauptstadt, Ost-Berlin in den 80ern. Den Bildband mit Fotos von Günter Steffen und Textauszügen aus dem Roman Wir von Jewgeni Samjatin hat uns in der politischen Lesart Frank Dietschreit vorgestellt. Herausgegeben wurde dieser Band von Günter Jeschonek. Erschienen ist das Buch bei Hartmann Books, 160 Seiten, 38 Euro. Manuel Chavez Nogales, der spanische Journalist und Autor, war lange Zeit vergessen. Dabei hat er in den 20er, 30er und 40er Jahren brillante und vorausschauende Analysen und Reportagen geschrieben. Zwischen 1928 und 1944 verfasste er zahlreiche Werke über Frankreich, Russland und Deutschland. Franco degradierte ihn zur Persona non grata. Nogales starb im englischen Exil und geriet in Vergessenheit. 60 Jahre nach seinem Tod wurde sein Werk wiederentdeckt und der Cupido Literaturverlag hat sich vorgenommen, die Schriften des spanischen Journalisten und Autors nun auch auf Deutsch herauszugeben. Gerade erschienen ist das erste Buch über Nogales mit dem Titel Ifni, Spaniens letztes koloniale Abenteuer. Aus dem Spanischen übersetzt und mit einer Einführung von Cupido Verleger Frank Henseleit. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Wie kann man sich denn erklären, dass Nogales tatsächlich so lange in Vergessenheit geraten war, beziehungsweise wann und wie wurde er wiederentdeckt?
Er geriet in Vergessenheit, weil er 1944 in seinem zweiten Exil starb und von dort gar nicht mehr präsent sein konnte in Spanien. 1936 hat er Spanien verlassen, ging nach Paris und hatte sicher dort die Hoffnung, noch publizistisch die Ereignisse begleiten zu können und auch noch nach Spanien hinein publizieren zu können. Das war in der Tat nicht mehr möglich. Die liberale Presse war abgeschaltet. Er hatte überhaupt keine Stimme mehr in Spanien. Also sein Werk lag eigentlich die ganze Zeit in den Archiven vor. Man muss sich vorstellen, dass Nogales eigentlich kaum für Bücher geschrieben hat, sondern lediglich viele seiner Reportagen später als Bücher erschienen sind, die aber kaum in Verlagen ediert wurden, sondern von den Zeitungen, in denen die Reportagen veröffentlicht wurden, später als Bücher aufgelegt wurden. Seine Leser waren im Grunde diejenigen, die auf der Straße Zeitungen kauften bzw. diese weitergaben. Wenn diese Zeitungen nicht mehr erscheinen, verliert er diesen Teil der Öffentlichkeit. Und er ist ein extrem öffentlicher Mensch gewesen in dieser Zeit, völlig präsent, hat in mehreren liberalen Zeitungen veröffentlicht, die wirklich maßgeblich waren.
Wer war es dann, der oder die gesagt hat, diese Schriften, die müssen wir doch der heutigen Öffentlichkeit wieder zugänglich machen?
Das ist eine Forschungsarbeit von Maribel Cintas Guillén aus Sevilla. Und für sie öffnete sich bei den Recherchen Hemerotecas, das sind die Archive der Zeitung, ein Werk, das überhaupt nicht mehr präsent war in Spanien. Und sie hatte sicher den richtigen Riecher, die Inspiration, dass dahinter sich ein fulminantes Werk birgt.
Sie als Cupido-Verleger haben sich vorgenommen, gleich mehrere Werke in den nächsten Monaten herauszubringen und sie vergleichen die Integrität und Scharfsinnigkeit von Nogales Schriften und Chroniken mit Viktor Klemperers Tagebüchern. Was macht denn sein Oeuvre so besonders?
Er vermittelt den Spaniern der Gegenwart ein Bild der Geschichte, welches man sich als vielleicht aufgearbeitete Geschichte vorstellen kann. Das ist ein Prozess, der in Spanien nicht so vonstatten ging, wie wir das aus Deutschland kennen. Das Ende der Franco-Ära mündete nicht in eine Phase der Aufklärung. Es gab überhaupt kaum Quellen dazu, muss man sagen. Die Intelligenz hatte Spanien verlassen und auch die Zeit, die, wie Nogales das ganz präzise zeigt, nicht eigentlich die Zeit des Faschismus unter Franco gewesen ist, sondern man muss sie ausweiten, um sie zu verstehen, bis in das Jahr 1921. Hier setzen quasi die ersten Aufarbeitungsansätze an, die er bietet, ohne das so getan haben zu wollen.
Aber wir wissen natürlich in Deutschland auch, dass es lange braucht bis in die heutige Zeit. Wir sind immer noch an einigen Fragen der Aufarbeitung dran. Nicht alles wurde aufgedeckt. Die Franco-Diktatur, die dauerte entsprechend länger in Spanien. Vielleicht ist sich auch so dieses zeitversetzte Bedürfnis nach Aufklärung, nach Verarbeitung zu erklären. Nogales war eine durch und durch politische Figur während des Spanischen Bürgerkrieges. Da stand er interessanterweise sowohl auf der Todesliste der Faschisten wie auch auf der der Kommunisten. Wie kann man sich denn das erklären?
Dass er auf den Todeslisten der Faschisten gewesen ist, das kann man sich relativ leicht erklären. Eine Figur als Feindbild extrem geeignet gewesen. Weil der Liberalismus, der aus ihm sprach, favorisierte natürlich den Zustand der Republik und feierte das. Und sein Bekanntheitsgrad als liberaler Journalist und Autor während der republikanischen Zeit hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass sich diese liberale Presse und das liberale Denken durchsetzen konnte, jedenfalls eine Zeit lang. Nichtsdestotrotz war schon in den 20er Jahren eine profaschistische Bewegung losgetreten in Spanien, die sich mit den frühen Formen des Faschismus und des Kemalismus vereinte. Allerdings, warum ist ein Feindbild für die Kommunisten gewesen? Das ist Teil dieses Aufklärungsgedankens, der mit Nogales in Gang kommt. Schauen Sie, das Geschäft des Kommunismus in Spanien ist nicht das Geschäft der Befreier vor dem Faschismus gewesen, sondern die Kommunisten und alle Splitterparteien und alle Fraktionen, die zu den Anarchisten wie zu den Kommunisten gehörten und eigentlich Moskau gesteuert waren, kämpften genauso gegen die Republik. Und dort stand jemand wie Nogales eben in der Mitte.
Er musste dann aus Spanien fliehen. Über Frankreich kam er nach England, wo er 1944 starb. Nogales reiste auch nach Deutschland, schrieb über seine Beobachtungen zum Beispiel in Nazi-Deutschland gleich nach der Machtübernahme der Nazis 1933. Da machte er nämlich ein Interview mit Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Was erfahren wir denn über seine Eindrücke aus Hitler-Deutschland? Mit welchen Eindrücken reiste er wieder zurück nach Spanien?
Er ist übrigens clandestin eingereist über eine Grenze im Saarland. Schon nach wenigen Tagen äußert er sich zu den sogenannten Notgesetzen, die Juden von den Straßen holen sollen, um sie vor den Tumulten zu schützen, die sie teilweise selber provoziert haben sollen, in einer Art und Weise, wie sie damals eigentlich von niemandem kommentiert wurden. Das Interessante dabei ist, dass er offenbar so wunderbar und so eindringlich informiert gewesen ist über die Abläufe dort, dass er schon Tatsachen formulieren konnte, die wir erst später als historisch manifestiert haben. Das zeigt wirklich seine Klasse, muss man echt sagen.
Seine Klasse, seine Scharfsinnigkeit, auch seine Abenteuerlust. Sie sprachen gerade schon an, clandestin ist er ins nationalsozialistische Deutschland eingereist. Nogales war eine Art rasender Reporter, wirklich eine Type, der auch gerne und oft mit dem Flugzeug unterwegs war, um seinen Geschichten vorauszueilen. Es gibt einige Fotos in Ihrem Buch, die ihn vor einer kleinen, kompakten Maschine zeigen. Wo war er denn damit überall?
In seinem Zeitalter, welches als silbernes Zeitalter des Journalismus in Spanien bezeichnet wurde, passten viele Dinge zusammen. Also er hatte viele Mittel zur Verfügung bekommen. Er musste ein furchtloser Typ gewesen sein, dass er immer wieder auch in neue Flugzeuge einsteigt, nachdem er kurz davor abgestürzt war. Also er stürzte über den Pyrenäen ab in Frankreich, in Russland, in Marokko, in Spanien und reiste immer weiter.
Also ein sehr unerschrockener Typ, ein sehr lässiger Typ. Davon kann man sich auch auf den Fotos überzeugen, die in diesem Buch Ifni zu sehen sind. Erschienen im Übrigen sind diese Reportagen, die wir hier lesen, in Ahora, einem Diario Grafico. Eine echte Wiederentdeckung. Die Schriften des spanischen Journalisten und Autors Manuel Chavez Nogales. Im Cupido Literaturverlag gerade erschienen ist der erste Band einer ganzen geplanten Reihe. Ifni, Spaniens letztes koloniale Abenteuer, aus dem Spanischen übersetzt und mit einer Einführung von Cupido-Verleger Frank Henseleit. Ich danke Ihnen für das Gespräch in der politischen Lesart, Frank Henseleit.
Ja, ich danke Ihnen.
Und das Buch umfasst 160 Seiten. Es kostet 24,80 Euro. Um weitere Schriftsteller im Exil geht es gleich hier in der politischen Lesart auf Deutschlandfunk Kultur. Der Mediziner und Kulturwissenschaftler Matthias Bormuth sagt von sich selbst, er sei ein Universaldilettant. Fest steht, dass Bormuth in seinen Büchern gern philosophische, soziologische und literaturwissenschaftliche Fragestellungen zusammendenkt. Er hat immer wieder schwierigen Lebensentwürfen mit oft selbstzerstörerischen Zügen nachgeforscht. Und nun ist ein neues Buch von ihm erschienen, in dem er auf Haltungen Intellektueller im Zeitalter der Extreme blickt. Schreiben im Exil heißt der gerade erschienene Titel. Holger Heimann hat ihn gelesen.
Stefan Zweig mochte Brasilien. 1940 war der Erfolgsschriftsteller nach einer Odyssee über England, New York, Argentinien und Paraguay in das größte südamerikanische Land gekommen, für das er eine permanente Einreiseerlaubnis besaß. Der gebürtige Wiener fühlte sich in seinem neuen Domizil in Petrópolis, einer Stadt nördlich von Rio de Janeiro, sicherer als zuvor in Europa. Anders als viele weniger begüterte, prominente Flüchtlinge musste er sich um die materiellen Bedingungen seiner Existenz keine Sorgen machen. Aber die Bedrängnisse des Exils bekam auch er zu spüren, und sie lasteten schwer auf ihm. Stefan Zweig vermisste seine Bibliothek und den intimen, intellektuellen Austausch. Fernab von allem, was ihm vertraut war, vereinsamte er und fühlte sich zunehmend entwurzelt. Am 23. Februar 1942 nahm er sich das Leben. In seinem berühmt gewordenen Abschiedsbrief schrieb der 60 Jahre alte Schriftsteller:
Nach dem 60. Jahr bedürfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistige Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen Sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu Ungeduldiger, gehe Ihnen voran.
Matthias Bormuth hat dem unglücklichen, vom Exil zermürbten Autor eines der eindrücklichsten Kapitel in seinem neuen Buch gewidmet. Der Kulturwissenschaftler erkundet darin Lebens- und Schreibhaltungen mal mehr, mal weniger berühmter Intellektueller im 20. Jahrhundert, die zu einem Dasein in der Fremde gezwungen wurden, sich in die innere Emigration zurückzogen oder den offenen politischen Widerstand in der Diktatur wagten. Bormuth versteht Exil mithin mal im konkreten, mal im eher metaphorischen Sinn. Er nimmt die schwankende Haltung Gottfried Benns zum Nationalsozialismus genauso in den Blick wie die Entschlossenheit des Widerstandskämpfers Hans Scholl im Kampf gegen Hitler, die in den Flugblättern der Weißen Rose zum Ausdruck kam. Der Autor schaut auf das Martyrium von Ossip Mandelstamm in den Lagern von Stalins Sowjetunion und er analysiert die intellektuelle Auseinandersetzung mit extremistischen Gesellschaftsentwürfen, die der Philosoph Karl Popper im neuseeländischen Exil vorantrieb. Diese subjektive Auswahl geht weithin zurück auf eine von Bormuth angeregte Ringvorlesung »Schreiben im Exil« an der Universität Oldenburg. In dem gleichnamigen Buch lässt der Autor die unterschiedlichen, zumeist prekären Lebenswirklichkeiten, die Dramen von Heimatlosigkeit und Ausgeliefertsein seiner Porträtierten, nicht außer Acht. Vor allem aber interessiert er sich für deren geistige Entwicklung. Der Band versammelt keine breit erzählten, emotional aufgeladenen Geschichten existenzieller Erschütterungen, sondern folgt zitatreich den Denkbewegungen von Menschen in ungesicherten Verhältnissen. Die Philosophin Hannah Arendt, die aus Deutschland fliehen musste und im US-amerikanischen Exil zu einer der einflussreichsten politischen Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts wurde, ist für Matthias Bormuth dabei charismatische Leitfigur.
Ihr Leben, Denken und Handeln zeugt besonders von den Gefahren des weltanschaulichen Dogmatismus, die auch dem Schreiben im Exil drohen, wenn es eine ideologische Gewissheit jenseits der spannungsreichen Pluralität sucht. Dabei zeigt Arendt hintersinnig, dass die notwendige Freiheit beim Schreiben und Lesen geradezu abhängig davon ist, dass wir uns und den anderen einen fernen Fluchtpunkt zugestehen, den genau zu bestimmen unserem Denken unmöglich ist.
In dem Hannah-Arendt-Kapitel wird am deutlichsten, was Bormuth bei seiner Auseinandersetzung mit den Exilanten um- und antreibt. Ihn interessiert, wie gut es den Einzelnen, die sich offensiver oder zurückhaltender als Gegner von Nationalsozialismus bzw. Stalinismus positionierten, gelungen ist, eine Offenheit im Denken und einen Sinn für die Ambivalenzen des Lebens zu behalten. Allerdings mag man fragen, inwieweit sich etwa die unter Hochdruck verfassten Flugblätter der Weißen Rose, für die Hans Scholl und andere mit dem Leben bezahlten, sinnvoll mit dem eher kontemplativen und abgesicherten Nachdenken von Karl Popper am anderen Ende der Welt vergleichen lassen. Von der umstürzenden Erfahrung des Exils ist an anderen Stellen ausführlicher und atmosphärischer erzählt worden. Bormuth beschränkt sich darauf, entscheidende Positionen in unterschiedlichen intellektuellen Biografien präzise auszuleuchten. Die Porträts fügen sich nicht zu einem einheitlichen Ganzen, sondern zu einem facettenreichen, ja disparaten Bild. Matthias Bormuth hat sich mit kluger und wacher Neugier Einzelnen gewidmet. An einer Zusammenschau war er offenbar weniger interessiert.
Holger Heimann über das Buch von Matthias Bormuth, Schreiben im Exil, Porträts. Erschienen ist es im Waldstein Verlag, 308 Seiten, 24 €.